Willkommen zurück zu Inside Our Minds Gesundheitspsychologie. Hier ist mal wieder Katharina vom Podcast Per Anhalter ins Hirn. Ich hatte auch mal wieder Lust, was aufzunehmen, deswegen habe ich Daniel so lange in die Besenkammer gesperrt. Heute geht es um die Regulation von gesundheitsbezogenem Verhalten. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Man könnte, so wie diese eine Cousine, jeden Morgen um 6 aufstehen und joggen gehen. Danach geht man ins Fitnessstudio, dann geht man 8 Stunden arbeiten und dann macht man noch irgendwas Gesundes und dann ernährt man sich nur noch von Gemüse. Oder man macht so wie jeder andere normale Mensch und ab und zu gibt es halt auch mal eine Tafel Schokolade und das Abo vom Fitnessstudio ist auch da. Gut, jetzt fragt man sich natürlich, wie das diese Menschen machen, die irgendwie scheinbar immer das Richtige tun. Die Antwort lautet gar nicht, die haben euch angelogen. Trotzdem gibt es natürlich interindividuelle Unterschiede zwischen den Menschen, eben in der Häufigkeit der Wahl gesundheitsbezogener, guten Verhaltens. Und diese Unterschiede liegen, so sagt der Studienbrief oder ist eine mögliche Erklärung, eben in den Prozessen der Verhaltenssteuerung. Gerade in unserer westlichen individualisierten Welt ist eben diese Selbststeuerung ein sehr großes Thema. Es ist eine Basis für die Ausübung von gesundheitsbezogenem Verhalten oder wird so gesehen. Das gibt einem natürlich eine gewisse Autonomie. Es ist nicht alles vorbestimmt. Man kann sich bessern, aber auf der anderen Seite legt es einem eben auch eine hohe Verantwortung auf. Und das wird auch im Studienbrief diskutiert, dass man eben auch das nicht willentliche und automatisierte Verhalten mit beachten muss. Kommen wir aber erstmal zur Definition von Selbstregulation. Da wurden uns gleich 2 angeboten. Die erste stammt von Voss und Baumeister. Selbstregulation ist die Fähigkeit einer Person, auf eine Vielzahl von Stimuli hin ihre eigenen kognitiven und verhaltensbezogenen und emotionalen Reaktionen zu verändern, zu aktivieren oder auch zu unterdrücken. Und das dient dann dem Zweck der Erreichung selbstgesetzter, individuell relevanter Ziele. Die zweite Definition, die angeboten wurde, stammt von Maas und Karoly. Und die definiert Selbstregulation als einen Prozess der Hinführung auf persönliche Ziele, der schrittweise und gegebenenfalls wiederholt stattfindet. Und dieser erfordert eben eine eigenständige Initiierung, Überwachung und Steuerung zielführender Kognitionen, Emotionen und Verhaltensakte, um so eine Annäherung an und die Realisierung der angestrebten Ziele zu ermöglichen. Also hier liegt der Fokus mehr auf dem Prozess. So, wir kennen jetzt alle die Neujahrsvorsätze, da war auch ein ganz nettes Video verlinkt, wo Leute auf der Straße gefragt wurden, was denn so ihre Neujahrsvorsätze sind. Eine meinte, gesund bleiben. Da musste ich schon ein bisschen grinsen. Das ist jetzt nicht so das allzu leicht erreichende Ziel, weil gesund bleiben kann halt einfach so viel bedeuten, da weißt du auch nicht so ganz, wo du hinlaufen musst. Und genau darum ging es auch im folgenden Abschnitt. Wie genau kann man denn Ziele etwas genauer definieren, dass sie dann eben auch zielführend sind? Und dafür wurde zuerst die Zielorganisation unterschieden. Und zwar werden Ziele in unseren Kognitionen hierarchisch sortiert nach Relevanz bzw. Priorität. Also was eben ganz wichtig ist, das wird natürlich auch zuallererst angegangen. Und diese Zielorganisation kann man nochmal aufsplitten in die vertikale Differenzierung und die horizontale Kohärenz. Die vertikale Differenzierung, das sind konkrete Ziele als Unterordnung zu großen Zielen. Also man kann quasi vertikal rechnen, einmal wöchentlich Sport ist ein Unterziel für das Ziel gesünder Leben. Und das Ziel gesünder Leben kann man eigentlich auch wieder nochmal als Unterziel sehen für gesund bleiben. Denn gesunde Verhaltensweisen führen ja dazu, dass man tendenziell wahrscheinlicher gesund bleibt. Die horizontale Kohärenz ist die Widerspruchsfreiheit innerhalb des Zielsystems. Also die kann zum Beispiel durch konkurrierende Ziele gefährdet sein, wenn ich mir zu Neujahr vornehme, 3 Stunden täglich Sport zu machen, außerdem beruflich 2 Stufen aufzusteigen und 3 Kinder zu zeugen, könnte das zeitlich knapp werden. So ganz grob gesagt. Und dann muss man eben wieder gucken, wo sind die Prioritäten, was gehe ich als erstes an. Generell kann man umfassende globale Ziele quasi als oberste Stufe nehmen. Darunter kommen dann Teilziele und diese Teilziele werden wiederum nochmal in Handlungspläne unterteilt. Also das oberste Ziel wäre jetzt gesund leben, ist ein globales Ziel. Als Teilziel kann man dann regelmäßigen Sport und regelmäßige Entspannung nehmen. Und Handlungspläne dazu sind dann 8 Stunden schlafen die Nacht, 2-mal wöchentlich Sport und jeden Morgen eine Einheit Yoga. Obwohl ja Yoga auch irgendwie Sport ist, aber sagen wir mal sehr ruhiges Yoga mit sehr viel Meditation. Dann hat man auch eine Entspannung erreicht. Außerdem kann man Ziele durch Zieldimensionen und beziehungsweise Zieleigenschaften charakterisieren. Das sind unter anderem die Realisierbarkeit, also wie schwierig empfinde ich das Ziel, also die wahrgenommene Schwierigkeit. Die Wichtigkeit, wie wichtig ist mir persönlich das Erreichen dieses Ziels. Die Fortschritte, die ich bisher auf dem Weg zum Ziel gemacht habe und darunter fallen auch die Lang- bzw. Kurzfristigkeit, also wie viele Schritte muss ich überhaupt gehen, bis ich auch nur ansatzweise in die Nähe dieses Ziels komme. Und ob das Ziel konkret oder abstrakt ist. Also eine untere Zielebene ist oft sehr viel konkreter und damit auch sehr viel leichter realisierbar, weil wir uns das viel leichter vornehmen können. Wenn ich mir also als Neujahrsvorsatz vornehme, gesund zu bleiben, dann werde ich dieses Ziel vermutlich nicht wirklich erreichen. Jedenfalls nicht so, wie ich es mir vorgenommen habe. Wenn ich mir aber als Neujahrsvorsatz nehme, ich möchte gerne gesünder leben, indem ich einmal die Woche Sport mache. Das ist ein konkretes Ziel. Das ist auch ein absolut realisierbares Ziel. Vielleicht mache ich auch noch HIIT-Training. Das dauert dann 20 Minuten. Und das ist definitiv auch zeitlich einrichtbar. Ich glaube, jeder Mensch schafft es, 20 Minuten Freizeit aufzubringen. Wenn mir dieses Ziel auch noch wichtig ist, weil ich da vielleicht intrinsische Motivation habe oder vielleicht auch eine extrinsische Motivation. Jemand aus meiner Familie hat gerade eine kardiovaskuläre Erkrankung überlebt und ich denke mir, nee, das möchte ich jetzt nicht unbedingt auch noch. Dann habe ich auch noch eine persönliche Wichtigkeit und nachdem ich das einmal gemacht habe, dann habe ich auch noch Fortschritte gesehen. Das ist auf jeden Fall am besten, man packt es sofort an, dann kann man es nicht vergessen. 72 Stunden ist das Zeitfenster, in dem ihr einen neuen Vorsatz anpacken solltet, sonst werdet ihr ihn nie anpacken. Genau, und dann schon habe ich ein sehr viel konkreteres Ziel, bei dem es auch sehr viel wahrscheinlicher ist, das in Angriff zu nehmen und auch mit jedem Mal, mit dem ich das Ziel auch tatsächlich einen Schritt weitergehe, mit jedem Schritt steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ziel auch erreiche. So, dann gibt es natürlich noch verschiedene Zielinhalte. Und zwar splitten die sich in Intrapersonal- bzw. Person-Umwelt-Ziele. Intrapersonal, also alles, was euch persönlich betrifft, das sind affektbezogene Zielinhalte, wie zum Beispiel glücklich sein, kognitiv bezogene, also ich möchte gerne was lernen, oder Ziele subjektiver Sinngebung, ich möchte, dass mein Leben einen Sinn hat. Person-Umwelt-Ziele dagegen sind definiert als Ziele mit Aspekten sozialer Beziehungen, also Autonomie, soziale Eingebundenheit, oder Leistungs- bzw. aufgabenbezogene Ziele. Ich möchte das erreichen, weil ich eine gute Note brauche, warum auch immer. Alternativ kann man Zielinhalte auch aufsplitten in Annäherungs- bzw. Vermeidungsziele. Das kommt auch später nochmal kurz. Annäherungsziele sind eben welche, die man aktiv anstrebt. Zum Beispiel, ich möchte in 3 Monaten in der Lage sein, 5 Kilometer zu laufen. Ein Ziel, das ich mir niemals vornehmen werde. Ich mache gerne Sport, aber ich hasse Cardio. Vermeidungsziele wäre dann eben, die Grippe zu vermeiden oder es zu vermeiden, 5 Kilometer zu laufen, indem ich am besten mich gar nicht erst in eine Situation begebe, in der ich 5 Kilometer vor irgendwas wegrennen muss. Dann kommen wir jetzt zum adaptiven Umgang mit nicht erreichbaren Zielen. Denn natürlich gibt es immer auch wieder Situationen in unserem Leben, in denen wir Ziele nicht erreichen können, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt erfolgreicher Selbstregulation, zu akzeptieren, dass ich in diesem Leben keine 5 Kilometer mehr am Stück rennen werde. Das kann zum Beispiel durch kritische Lebensereignisse passieren. Also jetzt mal ernsthaft gesprochen. wenn ich eine chronische Krankheit habe, wenn ich oder einen Unfall, dann bei dem mir das Bein abgenommen werden muss, dann ist das Ziel, 5 Kilometer mal eben zu rennen, nicht mehr ganz so leicht erreichbar, bis gar nicht. Gut, mit der richtigen Prothese ist das sicher möglich, aber durch einen Unfall, Krankheitsschädigung und dann kann ich zum Beispiel eben keine 5 Kilometer mehr rennen. Wenn jetzt dieses Ziel für mich aber eine persönliche Wichtigkeit hat, dann ist es natürlich gar nicht so einfach zu sagen, so und das Ziel, das gebe ich jetzt einfach auf, sondern Ziele haben ja normalerweise immer auch eine persönliche Bedeutung. Und diese Aufgabe dieser Ziele passiert in einem mehrphasigen Prozess. Und zwar geht es los mit der Anstrengung zur Zielerreichung, die verstärkt wird. Also ich tue erst recht alles dafür, um das Ziel zu erreichen. Wenn es nicht klappt, dann reagiert man verständlicherweise mit negativen Emotionen, Wut und dem Beharren auf das Ziel. Und es ist natürlich dann zum Scheitern verurteilt, worauf dann Trauer und Niedergeschlagenheit folgt. Und wenn ich das überwunden habe und akzeptieren kann, dass ich dieses Ziel nicht erreichen werde, dann verliert das Ziel nach und nach an Bedeutung und es ist eine Neuanpassung möglich, die auch mit einer Wiederherstellung von emotionalem Wohlbefinden einhergeht. Und darauf folgt dann auch eine Zielneubildung, also dass man quasi sich neue Ziele setzt, die man auch jetzt unter den veränderten Umständen erreichen kann und mit denen man auch trotzdem ein emotionales Wohlbefinden und einen positiven Lebensinhalt hat. Und dazu gab es eine Studie, bei der Frauen mit Brustkrebserkrankung untersucht wurden. Und hier zeigte sich, dass eine Fähigkeit zur Zielentbindung, also der Aufgabe eines Ziels, mit weniger negativem Affekt einherging. Und die Fähigkeit zur Zielneubindung, also dem Schaffen neuer, sinnvoller Ziele, mit einer verstärkten positiven Stimmungslage und weniger körperlichen Symptomen. Und wenn man die Fähigkeit für beides hatte, also sowohl die Zielentbindung als auch Zielneubindung, das war quasi so das Nonplusultra, mediiert wurden diese Fähigkeiten durch eine körperliche In- oder Aktivität, also je weniger ich mich schädlicher Inaktivität hingab, desto größer war das Wohlbefinden am Ende. Gesundheit, und darum geht es ja eigentlich im Endeffekt in diesem Kurs, hat auch eine Besonderheit, weil es kann nicht nur ein eigenständiges, wichtiges Ziel sein, Gesundheitserhaltung, Gesundheitserlangung, sondern eben auch die Voraussetzung, um andere Ziele zu erreichen. Ich muss erstmal gesund sein und keine Grippe mehr haben, um danach einen Halbmarathon zu laufen, weil das könnte sonst unangenehm ausgehen, kann aber auch andere Ziele befördern. Da war in dem Studienbrief das schöne Beispiel, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, dass ich dann nicht nur was für meine Gesundheit getan habe, sondern auch noch gleichzeitig was für mein Ziel, eine bessere Umweltbilanz zu haben. Jetzt gibt es verschiedene Theorien zur Selbstregulation. Vorgestellt wurden hier sozial-kognitive Ansätze. Und die Basis dafür ist Bandura, den kennen wir alle, den hatten wir auf jeden Fall in M1 und auch später in M4 kam der, glaube ich, wieder vor. Und der hat eben postuliert, dass es nicht direkt um die direkte Verstärkung geht, sondern um Erwartungen hinsichtlich Zusammenhang zwischen Verhalten und dem Verstärker. Also was ich tue, es geht nicht darum, ich tue etwas und bekomme daraufhin eine Belohnung, sondern ich tue etwas und erwarte daraufhin eine Belohnung. Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und er meinte, dass Zielsetzungen und Selbstbewertungen da wichtige kognitive Antizedenzien von Verhalten sind. Also was ich erwarte, hat viel mehr damit zu tun, was ich tatsächlich tue, als das, was ich dann am Ende tatsächlich bekomme. Ist ja auch verständlich, weil wir können ja alle nicht wissen, was wir am Ende tatsächlich dafür bekommen. Er sagte auch, die Zielsetzung hängt von der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten ab, also die Selbstwirksamkeitserwartung. Wenn ich glaube, dass ich niemals zum Mond fliegen werde, werde ich mir das auch gar nicht erst als Ziel setzen. Und Menschen unterscheiden sich hier bei der Fähigkeit zum Belohnungsaufschub. Da erinnert ihr euch sicher alle an das Experiment mit den Süßigkeiten, wo man Kindern quasi, ich glaube Marshmallows war es, gegeben hat und gesagt hat, okay, du kannst den jetzt entweder jetzt einen haben oder eine Viertelstunde warten und dann kriegst du 5. Und dass da Kinder nicht nur altersgemäß, sondern auch persönlichkeitsgemäß unterschiedliche Möglichkeiten, also unterschiedliche Fähigkeiten zum Belohnungsaufschub hatten. Also ein kurzfristiger Verstärker konkurriert mit einem längerfristigen Ziel. Das kennen wir alle. Ich kann jetzt Schokolade essen oder Sport machen und irgendwann fit sein. Aber irgendwann fit sein ist halt irgendwie so lange in der Zukunft. Und Schokolade ist ja auch nett. Und das führte dann quasi zur Selbstregulationstheorie von Carver und Shire, deren zentrale Aussage ist, dass Erwartungen in Bezug auf Wahrscheinlichkeit der Erreichung von Zielen zentral sind für die Selbstregulation, dafür, wie ich quasi an Ziele herangehe. Und Zuversichtlichkeit hinsichtlich dem Ziel erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten aufrechterhalten wird. Besonders wichtig bei dieser Theorie ist, dass sie auch mit einbeziehen, dass die Verfolgung langfristiger und schwieriger, also komplexer Ziele, sich dadurch charakterisiert, dass sie oder dadurch charakterisiert ist, dass sie einen Wechsel zwischen Fort- und Rückschritt haben. Also niemand wird immer trainieren. Es gibt immer mal einen Durchhänger. Oder man greift dann doch mal zur Schokolade. Man hat trainiert, aber man greift dann doch mal zur Schokolade. Und das ist normal. Und das sollte einem auch bewusst sein. Und wichtig ist hier, dass man mit Ist-, mit Soll-Zustand abgleicht und daraus hin dann Handlungsstrategien ableitet, wenn sich da Abweichungen ergeben. Sogenannte Feedback-Schleifen. Also ich setze mir ein Ziel, ich nehme mir das Ziel vor und fange ein Verhalten an und auf halber Strecke vergleiche ich dann den aktuellen Verhaltensstandard mit dem angestrebten Ziel. Und wenn da keine Diskrepanz herrscht, dann habe ich das Ziel erreicht, dann ist alles spitze. Wenn aber eine Diskrepanz herrscht, dann habe ich die Wahl zwischen aufgeben oder meine Handlungen zu modifizieren, sodass ich die Diskrepanz verringern kann. Und das so geht es dann quasi weiter und so weiter, bis ich das Ziel erreicht habe oder eben aufgebe. Da spielt dann noch die Handlungsplanung eine Rolle. Die kommt eben bei der Handlung zur Verringerung der Diskrepanz zum Tragen. Und Umgebungseinflüsse können hier auch noch eine Rolle spielen. Was auch noch wichtig wäre hier zu erwähnen, ist, dass die Überwachung hierarchischer, höher gestellter Ziele gleichzeitig die Überwachung unterer Ziele mit abdeckt. Weil da bist du ja quasi eh schon dabei. Und die Ziele sind ja quasi mit inkludiert. Und diese Bewertungsprozesse, also wie das Verhalten gerade so klappt oder nicht klappt, die sind mit spezifischen Gefühlslagen verbunden. Konkret gesagt und wenig überraschend, wenn ich dem Ziel näher komme, einer positiven Gefühlslage, wenn ich dem Ziel weiter weggerutscht bin, dann eine negative Gefühlslage. Und diese Gefühlslagen haben dann eben auch eine Hinweisfunktion, wie ich mich vielleicht in Zukunft verhalten sollte. Dann kommen wir jetzt zum Thema Selbstregulation und Selbstkontrolle. Es gibt noch einige weitere Konstrukte in diesem ganzen Thema Selbstregulation, wie Selbstdisziplin, Willenskraft und Selbstwirksamkeitserwartung. Hier geht es jetzt aber um die Selbstkontrolle und das ist die Fähigkeit einer Person, eigenen Impulsen, Wünschen und gewohnheitsmäßigen Reaktionen zu widerstehen oder sie zu verändern, indem sie zum Beispiel abgeschwächt werden. Die sind nicht bereichsspezifisch, sondern es ist eine globale, individuelle Ressource. Und da gibt es dieses Strength Model of Self-Control, das da quasi dazu passend postuliert wurde. Und das besagt, dass Selbstkontrolle eine Voraussetzung dafür ist, das Verhalten in die gewünschte Richtung steuern zu können, dass diese aber nur begrenzt vorhanden ist und aufgebraucht werden kann. Also Selbstkontrolle ist quasi eine individuelle Ressource, die eben irgendwann auch mal leer ist, wenn ich sehr gestresst bin. Und das kennt ihr vielleicht alle, wenn gerade Prüfungsstress ist, dann leiden andere Ziele drunter. Zum Beispiel lasse ich dann halt mal den Sport weg oder ernähre mich doch mal wieder ungesünder. Und das nennt sich Ego-Depletion oder eben Ego-Erschöpfung. Da gab es auch ein Experiment zu, auch das haben wir irgendwann im Studium schon mal durchgesprochen, bei dem einer Gruppe Studierender quasi, die wurden in einen Raum geführt, dort roch es schon nach Keksen, da stand dann zwei Schüsseln, einmal Kekse, einmal Radieschen und dann wurde gesagt, jetzt hier, ihr dürft euch Kekse nehmen, aber bitte fasst die Radieschen nicht an oder umgekehrt, ihr dürft euch jetzt Radieschen nehmen, aber lasst die Finger von den Keksen und dann ist die Versuchsleitung aus dem Raum gegangen und hat quasi die Studierenden in Versuchung geführt, sich doch an den Keksen oder doch an den Radieschen zu bedienen. Sie haben alle der Versuchung widerstanden, mussten aber danach ein unmögliches Puzzle lösen. Und da hat sich gezeigt, dass diejenigen, die sich die Kekse nehmen durften, aber auf Radieschen verzichten müssen, wo jetzt also die Selbstkontrolle vielleicht nicht ganz so hoch war, nicht ganz so viel benötigt wurde, dass die im Schnitt 19 Minuten an dem unmöglichen Puzzle rumprobiert haben, während diejenigen, die auf die Kekse verzichten mussten, nur 8 Minuten durchgehalten haben. Gut, Radieschen sind auch lecker, aber das ist halt individuell und wenn der ganze Raum nach Keksen riecht, ja, wer kann da widerstehen, ne? Die Studienlage zu diesem Modell ist aber eher ambivalent und also es konnte nicht immer repliziert werden und es gab auch Kritik. Zum einen, dass es konzeptuell unscharf ist, zum anderen, dass die Studien, die es dazu gibt, die dieses Modell quasi belegen, methodisch eher so mess sind, weil sie halt wenig ökologisch valide sind. Das sind halt irgendwelche Studien, die in irgendwelchen Laboren durchgeführt wurden, die aber halt für die Praxis nicht wirklich relevant sind. So, aber nachdem wir jetzt diese ganzen kognitiv anstrengenden Theorien durchgegangen sind, kommen wir mal noch zu Impulsen, automatisierten Prozessen und Gewohnheiten. Also dem, was eigentlich große Teile unseres Lebens steuert. Und dazu wurden eben die dualen Prozessmodelle vorgestellt, die besagen, dass das Verhalten von reflektiven, also rationalen, durchdachten Prozessen und impulsiven, spontanen Systemen gesteuert wird, die nicht immer kompatibel sind. Und insbesondere vorgestellt wurde die Zwei-System-Theorie von Hoffmann et al. 2011, die sagen, dass das Verhalten erstmal grundlegend beeinflusst wird durch die Wahrnehmung externer oder interner Stimuli. Und diese Stimuli, die setzen jetzt zwei parallele Systeme in Gang. Zum ersten das reflektive System, das sich für kognitive Aktivitäten spezialisiert hat, also Planungs-, Bewertungsprozesse und ähnliches. Und das bereitet jetzt die Entscheidung für ein konkretes Verhalten vor. Und gleichzeitig wird das impulsive System in Gang gesetzt. Das kümmert sich unter anderem um hedonistische Affekte, also die Erlangung von Wohlbefinden und die Vermeidung von Unwohlbefinden, genauso wie assoziative Verknüpfungen. Und die lösen jetzt das subjektive Verlangen nach einem Zustand aus, der mit nicht willentlich gesteuerten Tendenzen einhergeht und gelernte Verhaltensschemata anstößt. Und dieses erste System, also die reflektiven Aktivitäten, die erfordern nicht nur Gedächtniskapazität, sondern auch Zeit. Dafür ist dieses System in der Lage, sich den Rahmenbedingungen anzupassen und in Verhaltenssteuerung flexibel zu sein, während die impulsiven Aktivitäten automatisierte Infoverarbeitung anstoßen und durch die Aktivierung von Affekten funktionieren und daraus folgt, dass wenig kognitive Ressourcen gebraucht werden, aber eben das Ganze sehr unflexibel ist. Wenn ihr jetzt mit euren Freunden jedes Mal, wenn ihr mal was trinkt, nicht gerade positives gesundheitsbezogenes Verhalten, aber jedes Mal, wenn ihr was trinkt, den Spruch bringt, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und dann sitzt ihr mit eurem Date irgendwo zusammen, ihr seht euch das erste Mal, ihr kennt euch eigentlich noch nicht und sie verwendet das Wort schnacken und eure Reaktion ist zuallererst erstmal zu sagen, Kopf in den Nacken, dann hat das zweite System reingekickt, außer ihr könnt es noch unterdrücken. Dann war das erste System stärker. Also manchmal sind einfach so Sachen, die man so verinnerlicht hat, weil man sie so oft wiederholt hat, so schnell einfach zur Hand, dass man gar nicht die Zeit hat, mit der Verhaltenssteuerung hinterherzukommen. Das kennt ihr sicher alle, habt ihr sicher alle schon irgendwie mal erlebt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit diesem Beispiel, aber mit ähnlichen. Diese Systeme können also durch innere oder äußere Einflussgrößen auch noch beeinflusst werden. Und wenn es Konflikte gibt, wie eben bei ihr sitzt beim Date und habt aber nur diesen etwas unpassenden Spruch auf den Lippen, dann gewinnt das Verhaltensschemata, das stärker ist. Also im besten Fall könnt ihr das quasi unterdrücken, diesen Impuls, und eine vielleicht etwas sozial angepasstere Reaktion bringen. Ist es quasi die Aktivierungsstärke, die die Handlungssteuerung am Ende beeinflusst. Dieses ganze System oder diese ganze Zwei-System-Theorie von Hoffmann, die ist vor allem deswegen bedeutsam für die Gesundheitspsychologie und Vermittlung von gesundheitsbezogenem Verhalten, weil sie erklärt, warum Rationales nicht immer zum Ziel führen kann. Also warum ich Leuten noch so oft sagen kann, Sport ist gut, macht mehr Sport und sie setzen es nicht um. Weil einfach in diesem Fall die impulsiven Aktivitäten stärker sind. Ein Sonderfall sind hier noch die Gewohnheiten. Gewohnheit ist definiert als Verhalten, das durch situative Hinweisreize ausgelöst wird, automatisch abläuft und auf erlernten Reizreaktionsmustern basiert. Also die Kenntnis über nicht bewusstes Verhalten kann hier wahnsinnig hilfreich sein. Also es muss einem ja erstmal bewusst sein, dass man eine Sache immer so macht, damit man sie anders machen kann. Also man kann quasi so positive Angewohnheiten verstärken und negative Angewohnheiten versuchen zu vermeiden und damit aufzubrechen. Durch häufiges gemeinsames Auftreten von zwei Ereignissen bilden sich eben feste Assoziationsketten, die irgendwann so versteift sind, dass man gar nicht mehr darüber nachdenken muss. Und je öfter man es macht, desto weniger Alternativen werden in Zukunft, also Verhaltensalternativen werden in Zukunft kognitiv verfügbar, also salient sein. Das ist wie, wenn ihr abends immer euch Bibi Blocksberg anmacht, Zähne putzen geht, Schlafanzug anzieht und euch dann ins Bett legt. Das habt ihr irgendwann so verinnerlicht, wenn Bibi Blocksberg auf einmal nicht mehr auf Spotify verfügbar ist. Ich habe keine Ahnung, ob Bibi Blocksberg auf Spotify verfügbar ist. Dass ihr dann vielleicht gar nicht einschlafen könnt oder ihr vergesst Zähne zu putzen, weil diese Datei nicht da ist und ihr so damit beschäftigt seid, eine Alternative zu finden. Also ihr habt einen Kontextreiz und der sorgt für die Aktivierung eines Verhaltensimpulses ohne bewusste kognitive Steuerungsprozesse. Zähneputzen ist etwas, worüber die meisten Leute einfach nicht mehr nachdenken müssen, weil es ihnen einfach so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass sie es ganz automatisch machen. Auch hierzu gab es eine Studie, und zwar zum Auftreten von Impulsen in verhindernder Umgebung. In Großbritannien herrscht nämlich seit einigen Jahren ein Rauchverbot in Kneipen, so wie in Deutschland auch. Und da wurden Personen befragt, die regelmäßig in den Pub gegangen sind, dort Alkohol getrunken haben und Zigaretten geraucht. Wie es ihnen denn nach dem Verbot ergangen ist, und 42% haben angegeben, dass es ihnen tatsächlich schon passiert ist, dass sie beinahe oder tatsächlich eine Zigarette angezündet haben, obwohl sie ja nicht mehr durften, weil es verboten ist. Und daraus hat man dann eben abgeleitet, dass es tatsächlich unbewusst passiert, also dass es einfach so diese Assoziationsketten gibt. Ich trinke jetzt Alkohol, ich sitze im Pub, dazu gehört die Zigarette, obwohl es gar nicht mehr erlaubt ist. Eigentlich auch so eine Water-as-Wet-Studie, das überrascht irgendwie keinen, aber schön, dass es dazu jetzt auch noch Zahlen gibt. Diese Reizreaktionsmuster müssen aber natürlich erstmal gelernt werden und dafür muss man sie häufig wiederholen. Also je häufiger man so etwas wiederholt, desto besser prägt sich das ein, geht ins Körpergedächtnis über. Kennt ihr vielleicht auch von bestimmten Bewegungen. Wenn man die oft genug gemacht hat, beim Autofahren, beim Radfahren, dann denkt man irgendwann gar nicht mehr drüber nach, übers Schalten zum Beispiel, weil man sie einfach so sehr verinnerlicht hat, dass man die einfach aus dem Körpergedächtnis herausholt. Wenn man es jetzt aber loswerden möchte, dann sollte man weniger sich darauf konzentrieren, das Verhalten zu vermeiden und eher darauf, diese Assoziationsketten aufzubrechen. Also nicht mehr, ich rauche nicht, sondern ich rauche nicht im Pub. Also dass man quasi zum Beispiel eine Ersatzhandlung findet oder dass man generell einfach versucht, diese Kette irgendwo, diese Verknüpfung aufzubrechen. Ich rauche nicht im Pub, weil ich da stattdessen Kopfstand mache. Sorry für diese komischen Beispiele heute, ich weiß auch nicht. Außerdem gibt es erste Befunde, die besagen, dass es unten einen Unterschied macht, wann ich ein Verhalten erlerne. Dass es nämlich morgens einfacher ist, eine Gewohnheit sich anzutrainieren, weil da der Hormonspiegel Einfluss darauf nimmt. Der erhöhte Cortisolspiegel am Morgen hat eben einen Einfluss darauf, ob ich ein Verhalten erlernen kann. So, als letztes kommen wir jetzt noch zum Common Sense Model der Selbstregulation von Gesundheits- und Krankheitsverhalten, kurz auch CSM, Common Sense Model. Das ist auch ein duales Prozessmodell, das sich aber grundlegend auf die kognitive bzw. die affektiven Zustände bezieht, in Anbetracht von gesundheitlicher Bedrohung oder Krankheit. Also es ist relativ spezifisch. Das Common Sense Model ist ein Ansatzpunkt zur Unterstützung von Krankheitsbewältigung und für den Umgang mit gesundheitlichen Problemen. Die Grundannahmen sind jetzt, dass es gesundheitsrelevante externe und interne Stimuli gibt, die dann zwei Wege wieder aktivieren. Und das ist erstens der kognitive Reaktionsarm, wobei dann eben Herausbildung und Aktivierung von Schemata oder kognitiven Repräsentationen aktiviert werden, die Wissen über die Krankheit oder die Bedrohung, die Gesundheitsbedrohung enthalten und strukturieren, also Krankheitstheorien bzw. Krankheitskonzepte. Gleichzeitig wird der emotionale Reaktionsarm angestoßen, der die meistens negativen gefühlsbezogenen Repräsentationen beinhaltet. Beide Reaktionsarme reagieren dann eben mit einem Bewältigungsverhalten. Das wäre dann beim kognitiven Reaktionsarm eine gefahrenkontrollierende Bewältigung, beim emotionalen Reaktionsarm eine Emotionskontrolle, zum Beispiel wenn ich Angst habe, dann eine Furchtkontrolle. Und darauf folgt dann eben eine Neubewertung oder Bewertung. Dieses Bewältigungsverhalten hat auch Einfluss auf den Verlauf, nicht nur auf den physischen, sondern auch auf den psychischen Krankheitsverlauf und den Zustand. Außerdem werden Wechselwirkungen zwischen den Prozesselementen postuliert. Und diese Regulationsprozesse werden durch interne und externe Sachen beeinflusst, nämlich die so Informationskanäle, wo bekomme ich meine Informationen her, kulturell geteilte Vorstellungen über bestimmte Krankheiten zum Beispiel. Außerdem Personenmerkmale wie Persönlichkeitseigenschaften, die können auch diese Regulationsprozesse beeinflussen. Wenn ich generell eine sehr ängstliche Person bin, habe ich natürlich auch mit mehr Furcht zu kämpfen. Subjektive Krankheitstheorien, die ja zentral sind für diesen kognitiven Reaktionsarm, die sind ein zentraler Bestandteil des CSM und werden aber auch häufig als eigenständiges Konstrukt behandelt. Also was habe ich für eine Theorie über eine Krankheit beeinflusst, wie ich eben diese Krankheit akzeptiere als Bereich des Lebens, meine Vorhersagen über den Verlauf und auch individuelle Entscheidungen über Umgang und Therapie. Wenn ich jetzt also der festen Überzeugung bin, es ist meine subjektive Krankheitstheorie, dass Covid-19 nichts weiter ist als eine leichte Grippe, dann akzeptiere ich das sehr leicht als einen Bereich meines Lebens und die politischen Entscheidungen darüber hinaus eben eher nicht. Sage als Verlauf vor, dass ich ein bisschen husten werde und dann geht es mir am nächsten Tag wieder gut und ich kann ja weiter auf Arbeit gehen und entscheide mich für den Umgang oder die Therapie für Globuli und Pferdeentwurmungsmittel. Die Effektivität müssen wir hier, glaube ich, nicht diskutieren. Das hat auf jeden Fall eine hohe Bedeutsamkeit für den alltäglichen Umgang mit der Erkrankung, wie man sieht. Mein Umgang mit diesen Krankheiten wird auch beeinflusst durch die Emotionen, die ich dazu habe und deren Regulation. Also ob ich zum Beispiel weiß, ich habe Probleme oder ich tendiere dazu oder ich bin eine Risikogruppe für kardiovaskuläre Erkrankungen, dann verzichte ich auf gewisse Lebensmittel, weil ich weiß, die machen es eher schlimmer als besser. Vor allem, weil mir das dann eben auch ein Gefühl subjektiver Kontrolle gibt. Das ist etwas, was ich kontrollieren kann. Ich kann nicht kontrollieren, ob meine Arterien verkalken oder nicht, aber ich kann kontrollieren, dass ich Essen zu mir nehme, dass diese ganze Situation nicht noch verschlimmert. Und Kontrolle ist ja auch immer Kontrollüberzeugung und ist auch immer eng verbunden damit, wie man dann sich emotional fühlt, also weniger depressive Symptome, mehr das Gefühl, man kann die ganze Situation irgendwie verbessern. Kommen wir noch kurz zur Struktur subjektiver Theorien, also wie diese Krankheitstheorien strukturiert sind. Dazu gehören Annahmen über die Symptomatik, den zeitlichen Verlauf bzw. die Verlaufsgestaltung, Ursachen, Konsequenzen, die Kontrollierbarkeit der Erkrankung und mit einem Fragebogen, dem IPQR, der da Theorien zur subjektiven Krankheitstheorien erhebt. Da kommen noch dazu die wahrgenommene Verständlichkeit und Kohärenz einer Krankheit sowie die emotionalen Repräsentationen. Diese ganze Theorie wurde unter anderem schon für Krankheiten erforscht wie Krebs, Asthma, kardiovaskuläre Erkrankungen, ebenso wie psychische Erkrankungen und nicht nur bei Einzelpersonen, sondern auch in dyadischen und größeren sozialen Systemen. Da gab es auch eine kurze Studie zu, bei der Menschen nach einem Herzinfarkt, nach der Hospitalisierung nach einem Herzinfarkt, Kurzinterventionen erhalten haben, und zwar dreimal eine halbe Stunde für die Betroffenen und einmal eine halbe Stunde für die Betroffenen plus PartnerInnen. Und Inhalt dieser Kurzinterventionen waren Ursachenannahmen, Zeitverlauf der Genesung, Annahmen über die Unterstützung der Rekonvaleszenz durch eigenes Verhalten. Und es zeigte sich, dass 6 Monate später die PatientInnen realistischere Ursachenannahmen zeigten, ein besseres Krankheitsverständnis und weniger Angst, ins Berufsleben zurückzukehren. Und nach 3 und 6 Monaten hatten die Betroffenen auch eine bessere Rückkehrerquote zur Arbeit als eine Kontrollgruppe. Ganz zum Schluss will ich noch kurz auf die Ideen zur Weiterentwicklung des CSM eingehen, denn dieses aktuelle Modell schließt ausschließlich eine indirekte Verbindung zwischen kognitiver Repräsentation und Anpassung sowie einer emotionalen Repräsentation und Anpassungen ein. Und die Forschungsgruppe um Hager et al., die haben vorgeschlagen, dass die aktuellen empirischen Untersuchungen auch den Verdacht nahelegen, dass es direkte Pfade zwischen emotionalen und kognitiven Repräsentationen gibt, und die sollten doch ins Modell mit aufgenommen werden. Ebenso wie sie empfehlen, die Prozesse zwischen Repräsentationen und Bewältigungsverhalten zu konkretisieren, Intentionsbildung und Handlungspläne als eigenständige Komponenten zu spezifizieren und somit eben das Modell zu erweitern. So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Inside Our Minds. Schaut gerne mal bei mir im Podcast vorbei. Per Anhalter ins Hirn gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich über neue Zuhörende. Es kommt jetzt auch demnächst eine neue Folge raus. Und ansonsten bleibt sicher, bald sind Prüfungen. Wir schaffen das. Ich drücke uns allen die Daumen. Und ab und zu mal machen wir vielleicht auch ein bisschen Sport. Dann prägt sich auch der Lernstoff besser ein. Macht's gut.
Ja, ich habe jetzt auch gerade Sport gemacht. Ich bin nämlich gerade aus meiner Besenkammer wieder entkommen. Spaß beiseite. Vielen Dank, Katharina, erneut für diesen tollen Beitrag. Qualitativ hochwertig, finde ich, sowohl inhaltlich als auch auf jeden Fall mikrofontechnisch und so weiter. Genau, vielen Dank an Sie, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.